Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Sommerzeit ist Festivalzeit. Heute sprechen wir in Fazit deshalb über Folk, Roots und Weltmusik beim Rudolstadt-Festival, über neue Filme beim Festival in Carlo Vivari und über neues Musiktheater beim Festival in Aix-en-Provence. Außerdem besuchen wir eine Avantgarde-Ausstellung im Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck in Remagen. Wer sich für globale Musik interessiert, wer gerne nie gehörte Klangfarben oder Instrumente kennenlernen möchte, dem sei das Rudolstadt-Festival mit Nachdruck empfohlen. Jedes Jahr Anfang Juli findet in der kleinen Stadt im Saaletal das größte deutsche Festival für Folk, Roots und Weltmusik statt, in diesem Jahr zum 33. Mal. Diesmal stand vor allem die Musik aus Mali im Mittelpunkt. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Eröffnungskonzert mit der malischen Sängerin Sadio Sidibe. Sadio Sidibe aus Mali, so klang das also an diesem Wochenende im Rudolstädter Heinepark. Vor wenigen Minuten ist das Festival zu Ende gegangen und für uns mit dabei war mein Kollege Carsten Bayer. Er ist jetzt zugeschaltet. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo.
90.000 Besucher an 4 Festivaltagen, 272 Konzerte auf mehr als 20 Bühnen, rund 1.000 Musikerinnen und Musiker. Das sind beeindruckende Zahlen, die die Veranstalter da gemeldet haben. War es denn auch ein beeindruckendes Festival, Herr Bayer?
Ja, es war ein beeindruckendes und sehr gelungenes Festival, fand ich. Das Wetter hat mitgespielt, das ist ja nicht ganz unwichtig bei einem Event, das weitestgehend im Freien stattfindet. Und auch die Waldbrände hier ganz in der Nähe auf der Saalfelder Höhe, die haben das Festivalgeschehen zum Glück nicht allzu sehr beeinflusst. Da sind zwar ein paar Züge ausgefallen und ein paar Künstler verspätet angereist, aber alles in allem war das eine ungestörte, friedliche und vor allem bunte Party. Ich habe sehr viele glückliche Gesichter im Publikum gesehen. Ich habe eine ganze Reihe neuer Bands kennengelernt, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Und ich habe vor allem auch viel gelernt über die Musik und die MusikerInnen aus Mali.
Ich hatte es ja schon gesagt, Mali, das westafrikanische Land, das stand in diesem Jahr im Fokus in einem sogenannten Länderschwerpunkt. Mali, ein Vielvölkerstaat, insgesamt 14 verschiedene Ethnien leben auf diesem Staatsgebiet. Alle haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur. Kann denn ein Festival diese Vielfalt überhaupt abbilden, dieser Vielfalt überhaupt gerecht werden in 4 Tagen?
Naja, also dem wirklich gerecht zu werden, das geht natürlich nicht. Aber die Veranstalter haben sich immerhin doch bemüht, die Vielfalt des Landes abzubilden. Von den Tuareg im Norden mit ihrem trockenen Wüstenblues über die Musik der Dogon im Osten bis hin zu den energetischen Tanzrhythmen der Wassoulou im Süden. Die Sängerin Sadio Sidibe haben wir ja gerade schon gehört. Und was ich gut fand, war, dass das Festival auch vor sperrigen Klängen nicht zurückgeschreckt ist. Beispielsweise habe ich eine Sonrai-Gruppe aus Timbuktu gehört, Ali Bilali Sudan, mit einem archaischen Wechselgesang, der auf der Nguni begleitet wurde, also der westafrikanischen Spießlaute. Das klang für westliche Ohren im ersten Moment sehr fremd, fast schon atonal. Aber je länger man sich dann auf diese Musik eingelassen hat, desto mehr wurde man hineingezogen in diesen tranceartigen Sound. Und das Schöne in Rudolstadt ist, dass auch das Publikum das alles mitmacht. Also da ist keiner aufgestanden, keiner hat gequatscht, sondern die Leute haben sich das wirklich gebannt angeschaut, haben sogar versucht mitzutanzen. Und spätestens als der Bandleader dann seine Ngoni hinter dem Rücken gespielt hat, so wie einst Jimi Hendrix seine E-Gitarre, da war das Publikum wirklich völlig aus dem Häuschen. Also das war ein schöner Moment, so ein richtiger Rudolstadt-Moment sozusagen.
Aber es gab ja nicht nur unbekannte Musikerinnen und Musiker aus Mali zu hören, sondern auch ein paar bekannte Musiker. Der Gitarrist Vieux Farka Touré zum Beispiel. Wie hat Ihnen denn seine Musik gefallen?
Die war wirklich unglaublich gut. Also der Auftritt von Vieux Farka Touré am Freitagabend im Heinepark, das war für mich definitiv der Höhepunkt des diesjährigen Festivals. Vieux Farka ist ja der Sohn von Ali Farka Touré, dem vermutlich größten Gitarristen, den Mali je hervorgebracht hat. Er ist 2006 gestorben, aber eben der Sohn Vieux, der trägt nun das Erbe weiter. Ich habe ihn vor knapp 10 Jahren schon mal gesehen, da war er schon ziemlich gut. Und jetzt mit Mitte 40 ist er wirklich endgültig auf dem Niveau seines Vaters. das angekommen. Er hat die gleiche traumwandlerische Sicherheit in seinem Spiel, die gleichen perlenden, locker dahinfließenden Harmonien und auch diese gleiche melodische Brillanz, die Ali Farka Touré immer ausgezeichnet hat. Also man fragt sich wirklich, wie er das macht. Das sieht alles so leicht und unbeschwert aus und ist doch harmonisch so komplex. Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören aus diesem Konzert.
Musik vom Auftritt des Gitarristen Vieux Farka Touré und seiner Band beim Rudolstadt Festival. Carsten Beyer, nun gab es ja auf dem Festival nicht nur Musik aus Mali zu hören, sondern auch jede Menge anderer Künstler. Was wird denn besonders in Erinnerung bleiben von diesem Wochenende in Rudolstadt?
Also mit Sicherheit auch das Konzert von Abdullah Ibrahim gestern Abend zu später Stunde auf der Heideggsburg. Der Pianist aus Südafrika ist ja mittlerweile 90 Jahre alt, aber der hat immer noch eine beeindruckende Bühnenpräsenz, wie er da so an dem großen Flügel sitzt und völlig in seiner Musik versinkt, wie sich da so aus leisen, suchenden Tönen nach und nach die Melodien herausschälen. Das war wirklich beeindruckend und auch da muss man wieder sagen, Hut ab vor diesem Publikum, die da 60 Minuten lang wirklich mucksmäuschenstill zugehört haben. Am Ende hat sich Abdullah Ibrahim dann noch mit einem gesungenen Lied aus seiner Heimat Südafrika verabschiedet, mit brüchiger Stimme zwar, aber das wurde dann vom Publikum wie so von einem Chor aufgenommen und das war ein schönes Erlebnis und das hat auch gezeigt, dass der Jazz mittlerweile auch seinen Platz gefunden hat in Rudolstadt. Festival für Roots, Folk und Weltmusik, dieser Begriff, der ist eigentlich schon längst zu eng geworden. Christoph Dickmann hat vor Jahren mal in der Zeit geschrieben, Rudolstadt, das sei die Love Parade der bodenständigen Musik und ich muss sagen, das passt eigentlich viel besser.
Kommen wir noch zur RUT. Das ist der Deutsche Weltmusikpreis. Seit 2002 wird er jedes Jahr in Rudolstadt verliehen. In diesem Jahr ging er an die Tanzlehrerin Sigi Doberenz aus Leipzig und an den Sänger Eze Montron aus Burkina Faso. Wofür sind die beiden denn ausgezeichnet worden?
Ja, also Sigi Doberenz ist ein Urgestein des Festivals. Das Rudolstadt-Festival ist ja nach der Wende hervorgegangen aus den Tanzfesten der DDR. Und insofern hat das Tanzen hier immer eine wichtige Rolle gespielt. Und Sigi Doberenz war daran maßgeblich beteiligt als Tanzmeisterin, als Organisatorin des Kindertanzens auch auf dem Festival und überhaupt als ein Mensch, der dem Publikum die Angst genommen hat vor dem Mittanzen. Also das ist so die Maxime, ne? Es muss nicht immer jeder Schritt stimmen, sondern Hauptsache man hat Spaß mit der Musik. Und das war so ihre Maxime und insofern war es schön, dass sie nun geehrt wurde in dem Jahr, in dem sie sich von der aktiven Arbeit hier beim Festival zurückzieht und Eze Vantan, also oder Eze nennt er sich ja auf der Bühne, der hat den Preis für seine Musik bekommen. 2016 ist der Sänger aus Burkina Faso nach Deutschland gekommen, um hier Germanistik zu studieren und hat dann auch angefangen, deutsche Lieder zu schreiben und zu singen. Da geht's um Dinge in diesen Songs, die ihm so in seinem deutschen Alltag begegnen. Das kann lustig und humorvoll sein, kann aber auch sehr ernst sein, so wie im Titelsong seines aktuellen Albums »Schwarz wurde ich«. Da geht's nämlich darum, wie sich Ezes Selbstbild so durch seine Zeit in Deutschland verändert hat.
Ich nehme das Phänomen in meinen Song bewusst auf. Schwarz zu sein, das hat nicht mit Hautfarbe zu tun. Das ist eine Selbstbezeichnung und das zeigt auch, dass Rassismus ein strukturelles und institutionelles Problem ist. Und diese Selbstbezeichnung hat nicht mit Kolonialbezeichnungen wie farbig oder dunkelhäutig oder mit dem N-Wort zu tun, sondern das ist eine selbstbewusste Bezeichnung.
Das also sagt Eze, der Sänger aus Burkina Faso, hat an diesem Wochenende beim Rudolstadt Festival die RUT bekommen, den Deutschen Weltmusikpreis. Carsten Beyer, bei der Abschlussveranstaltung heute Abend auf dem Marktplatz wurde bekannt gegeben, welches Land im nächsten Jahr beim Festival im Mittelpunkt stehen wird. Wohin geht die Reise?
Ja, nicht so weit wie dieses Mal. Unser Nachbarland Österreich ist 2026 dann dran als Schwerpunktland und da kann man, glaube ich, gespannt sein, denn da gibt es eine Menge spannender Musik aus dem Alpenraum, vom Balkan oder auch aus der Wiener Liedermacherszene. Also ich freue mich da drauf und ich bin gespannt, wen das Festival dann noch so alles ausgraben wird bis dahin.
Diesmal also Mali, nächstes Mal Österreich, das 33. Rudolstadt Festival. Ein vielfältiges Programm mit entsprechend vielfältigen Eindrücken. Carsten Beyer hat uns davon berichtet. Dankeschön.
Gerne.
Das internationale Filmfestival von Carlo Vivari, Karlsbad, es hat eine ganz lange Tradition. Zum 59. Mal findet es jetzt statt und die Resonanz ist wie immer sehr groß. Viele Filmschaffende und auch viele Journalisten sind in den berühmten tschechischen Badeort gefahren, um jede Menge Filme zu sehen und auch natürlich über diese Filme zu diskutieren. Auch Michael Douglas ist gekommen. Als er 1998 zum ersten Mal das Filmfestival besuchte, da feierte man ihn offiziell als den größten US-Star, der das Festival je besucht hat. Damals lebte auch der Regisseur Miloš Forman noch, der Douglas ebenso wie andere Hollywood-Stars in den böhmischen Kurort einst gelotst hatte. Gestern ist Michael Douglas erneut auf die Bühne des Velki-Kinos getreten. Der Kinosaal hat sage und schreibe 1500 Plätze. Und dort hat der Schauspieler die restaurierte Fassung von Einer flog über das Kuckucksnest von Miloš Forman präsentiert. Jörg Taschmann in Carlo Vivari. Dieser 50 Jahre alte Klassiker des US-Kinos, der sagt ja viel aus über autoritäre und diktatorische Strukturen in einer Nervenheilanstalt. Der Film ist ein Plädoyer zugleich für Widerstand. Wie sieht man denn den Film heute? Was hat Michael Douglas dazu gesagt?
Also interessanterweise ist es ja so gewesen, dass früher die Dissidenten oder die Filmemacher mit einer politischen Message oft aus Osteuropa kamen und die hatten filmische Parabeln im Gepäck, die ein wenig verklausuliert die politischen Zustände in ihren Ländern kritisierten. Und heute sind es amerikanische Künstler, in diesem Fall Filmemacher oder Produzenten, die dann politische Reden halten. Michael Douglas hielt sich ein bisschen zurück, der hatte auf der Pressekonferenz nur gesagt, er möchte nicht über Trump reden, aber es kam noch jemand anders, nämlich Paul Zients, der Neffe des zweiten Produzenten Saul Zients, und er hielt eine flammende Rede gegen Trump und meinte, diese Präsidentschaft würde als die dunkelste in die amerikanische Geschichte eingehen. Und er warnte eben davor, dass ein Buch wie Ken Caseys Einer flog über das Kuckucksnest bald auch auf der schwarzen Liste verbannter Bücher landen könnte. Also das war sehr politisch. Während Michael Douglas mir den Part übernommen hatte, eine schöne Anekdote zu erzählen, warum er damals als Produzent, 29-jährig, zusammen mit dem zweiten Produzent Saul Zients eben Miloš Forman den Job gegeben hatte. Und er meinte eben, zuerst habe er Miloš Forman zu sich in sein Haus eingeladen und dann habe Forman von der ersten Seite an genau erklärt, was er machen wollte. Hören wir mal kurz rein.
We invited Miloš out to California and he came to my house and Saul and I sat down with Miloš and he opened the script to the first page and he started specifically telling us what he was going to do. Page by page. And Miloš went through the whole script. And I remember Saul and I hugging each other and saying, well, we found our director.
Ja, und wie gesagt, Miloš Forman hat den beiden dann das gesamte Drehbuch nicht nur vorgelesen, sondern ihnen genau erklärt, wie er das alles umsetzen würde, Seite für Seite. Und am Ende haben sich diese drei Männer dann umarmt. Die waren ja alle noch ziemlich junge Männer damals. Und Michael Douglas und Saul Zients sagten nur, wir haben jetzt unseren Regisseur gefunden.
Also eine wirklich schöne Anekdote. Das Filmfestival in Carlo Vivari mit seiner langen Tradition steht zunehmend auch für Filmgeschichte, auch für die Werke der Tschechoslowakei aus den 60er und 70er Jahren. Herr Taschmann, was haben Sie denn da sehen können bisher?
Ja, da war heute auch wirklich ein ganz großes Event. Dieser Film ist ein absoluter Kultfilm aus dem Jahr 1969, der außerhalb der Tschechoslowakei oder Tschechiens nicht so bekannt ist. Ecke Homo Homolka heißt er, von Jaroslav Papušek, der übrigens auch ein Freund von Miloš Forman war, der bei Filmen wie Feuerwehrball zum Beispiel mitgearbeitet hatte. Und in diesem Film spielen auch die beiden Zwillingssöhne von Miloš Forman mit. Die sind da sozusagen die frechen Jungs. Es geht um einen total missratenen Sonntag, der in einem Wald beginnt und dann in der Wohnung weitergeht, wo sich vor allen Dingen Frauen und Männer aus zwei Generationen die ganze Zeit nur fetzen. Und das Kino hat heute wirklich durchgelacht. So weigert sich zum Beispiel der Opa der Familie, das Bett zu machen. Das war damals noch eine große Sache, 1969. Ein Mann machte eben kein Bett. Und dann wird er von der Großmutter eingeschlossen und es ist wirklich irgendwo auch herrlich zu sehen, wie diese traditionellen Geschlechterbilder sich natürlich verändert haben seitdem. Aber das war schon ein schöner Moment, das nochmal so zu sehen.
Lassen Sie uns natürlich auch über den Wettbewerb sprechen. Wie waren denn die ersten Wettbewerbsfilme?
Also gestern überzeugte der erst 25-jährige Franzose Nathan Ambrosioni mit seinem bereits dritten Spielfilm, der heißt auf Französisch Les Enfants vont bien, den Kindern geht es gut, das war eine Weltpremiere. Und er hatte ja schon als 23-Jähriger diesen sehr bezaubernden Film gedreht, Tournée en Famille, also so sind wir, so ist das Leben. Damals ging es über eine alleinerziehende Mutter und ihre 5 Kinder. In seinem neuen Film geht es um eine Mutter von 2 Kindern, die überfordert ist, die ihre Schwester besucht und die Kinder einfach da lässt und einfach verschwindet. Und nun muss diese Schwester von ihr, die nie Kinder wollte, irgendwie mit diesen Kindern klarkommen und auch mit der französischen Bürokratie, weil die Kinder müssen ja zur Schule gehen und das geht alles gar nicht so einfach. Und trotzdem ist es ein Film, der so ein ganz kleiner Film irgendwo ist, sehr, sehr menschlich ist, sehr, sehr beeindruckend und der ist wahnsinnig gefeiert worden, weil wenn diese 1500 Leute einen Film feiern, dann ist das wahnsinnig beeindruckend. Und das macht auch eben den Charme dieses Festivals aus. Es ist auch ein großes Publikumsfestival.
Heute haben Sie 2 Filme gesehen zum Thema Krieg, eine Produktion aus der Ukraine und ein palästinensischer Film über die Vertreibung einer Familie aus Jaffa und die Folgen. Wie politisch sind diese Werke?
Sie waren beide natürlich hochpolitisch. All That Is Left of You heißt der Film von Shirin Dabis. Das war eine europäische Premiere. Der Film hatte in Sundance seine Weltpremiere gehabt. Und das ist eine palästinensische Saga von 1948 bis 2022 über die Vertreibung einer Familie aus Jaffa. Dann geht es auch um die Intifada 1988, das Leben in der besetzten Westbank. Und es ist ein Film, der die palästinensische Sicht zeigt, der ihr Leid zeigt. Das ist erschütternd, das ist beeindruckend. Das ist ein sehr humanistisches Werk einerseits. Andererseits muss man eben auch sagen, es ist ein Film, der die Israelis auch sehr klischiert darstellt. Da ist keine sehr komplexe Figurenzeichnung dabei und es werden natürlich historische Sachen einfach ausgelassen. Es wird gezeigt, wie Jaffa von den Israelis bombardiert wird. Es wird natürlich nicht gezeigt, dass mit dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, dem 14. Mai 1948, Israel sofort überfallen wurde von den arabischen Staaten und dass auch sehr, sehr viele Israelis dabei ums Leben gekommen sind. Also von daher ist es eine palästinensische Perspektive, die es braucht, die wichtig ist, aber irgendwo auch einseitig. Vom Publikum ist das gefeiert worden. Es gab dann zum Schluss auch diese Free Palestine-Rufe, da bin ich dann aus dem Saal gegangen, obwohl ich dem Film wirklich auch Beifall geklatscht habe, weil der ist schon sehenswert. Und dann gab es noch so eine Art Filmpoem aus der Ukraine, der heißt Divya von Dmytro Heschko. Der hat 3 Jahre lang eigentlich die Natur gedreht. Am Anfang ist das wunderschön, all diese Nationalparks in der Ukraine. Und dann sieht man, wie auch diese Natur zerstört wird, wie Kühe sterben, wie Tiere sterben. Alles bombardiert wird, überflutet wird. Der Film hat sowas fast wie ein Poem. Er kommt ohne Dialoge aus, nur mit Musik und Geräuschen. Ich fand es manchmal ein bisschen zu ästhetisierend, auch wenn es um die Gewalt geht. Das wurde auch noch in sehr schönem Licht teilweise gefilmt. Und man weiß immer nicht so ganz genau, was sind das für Orte. Da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass ich dann sehe, aha, wahrscheinlich ist das das Atomkraftwerk von Saporizhia, was ich da im Hintergrund sehe. Und bei den überfluteten Städten, da weiß ich auch nicht genau, um was es sich da handelt. Also ein Film, der ein bisschen was offen lässt. Und der Regisseur Dmitri Heschko ist dann auch in Uniform erschienen. Das finde ich dann auch immer so ein bisschen zwiespältig beim Filmfestival.
Bis zum 12. Juli dauert das 59. Carlo Vivari International Film Festival. Vom Eröffnungswochenende hat uns Jörg Taschmann berichtet. Herr Taschmann, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gerne.
Wenn Künstlerinnen und Künstler Neues wagen, wenn sie dabei vielleicht altbekannte Regeln über den Haufen werfen, wenn sie mit der Tradition brechen und Neuland betreten, dabei wahrscheinlich auch den einen Bürger oder die andere Bürgerin erschrecken, verschrecken, dann spricht man von künstlerischer Avantgarde. Die historischen Avantgarde-Bewegungen, Dadaismus und Surrealismus, haben genau das getan. Sie haben als Avantgarde, als Speerspitze Neuland betreten. Sie haben Tore weit geöffnet für die Zukunft der Kunst. Wir wollen jetzt über eine Kunstbewegung sprechen, der das auch gelungen ist und die dabei auch einen explizit politischen Anspruch hatte. Das Netzwerk Abstraction Création von 1931 bis 1937 trieb diese Gruppe von Paris aus ihre Ideen international voran. Dies dokumentiert nun eine Ausstellung im Art Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen. Welche Ziele die Gruppe verfolgte, welche Kunst dadurch entstanden ist, das wird uns nun Julia Wallner erklären. Sie ist die Direktorin des Museums und zugeschaltet. Frau Wallner, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Abstraction, Création, der Name ist Programm. Was genau wollten denn die Künstlerinnen und Künstler dieser Gruppe?
Ja, das Interessante ist wirklich, dass sich in der Gruppe 90 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zusammengeschlossen haben, gemeinsam für ihre Ziele gekämpft haben, gemeinsam mit der Sprache der Abstraktion und der Gegenstandslosigkeit würden wir vielleicht heute zusammenfassend sagen, die Welt zu verändern. Klingt erstmal utopisch, war es auch. Und das Großartige an dieser Gruppe ist wirklich, dass viele ihre etwas kleinlich anmutenden Richtungsstreits hinter sich lassen konnten und da eben gemeinsam für etwas eintraten. Da gehören Künstler dazu wie Mondrian, wie Calder, wie Morley Notch. Also ganz, ganz bekannte Namen heute, die aber damals tatsächlich am Anfang ihrer Karrieren standen.
Die Welt verändern, das ist ja ganz schön Anspruch.
Ja, es war ein riesiger Anspruch und der Anspruch generierte sich natürlich aus dem katastrophalen Zustand der Welt. Paris war ein letzter Fluchtpunkt, so kann man das, glaube ich, wirklich begreifen. Es gab die Möglichkeit, sich dort auszutauschen, sich zu treffen, aber wir wissen das alle, der Faschismus war im Kommen in vielen Ländern. Insbesondere natürlich sind viele deutsche Künstler da auch nach Paris gekommen, aber international waren die Bedrohungslage war riesig und das haben die Menschen natürlich gespürt. Dazu kam, dass es noch überhaupt keinen Markt gab für die abstrakte und gegenstandslose Kunst. Das heißt, es gab weder Anerkennung noch die Möglichkeit zu verkaufen. Und das ist eigentlich auch etwas Besonderes, dass es eben eine Gruppe war, die aus dieser Not heraus eben sich auch Vermarktungsstrategien und Möglichkeiten gesucht hat, sich Gehör zu verschaffen.
Lassen Sie uns nochmal konkret über diese gegenstandslose Kunst, diese Abstraktion sprechen. In der Literatur haben ja die Autoren die Sprache aufgebrochen, wenn man an die expressionistischen Gedichte zum Beispiel von August Stramm denkt. In der Musik, Arnold Schönberger hat mit seiner 12-Ton-Musik die tonale Musik überwunden. Lag der Weg in die Abstraktion gewissermaßen damals in der Luft?
Ja, das kann man vielleicht so sehen. Also viele der Künstler waren natürlich auch schon im Surrealismus und bei Dada engagiert. Das gilt zum Beispiel auch für Hans Arp und Sophie Teuber-Arp, die ja beide zu den Gründungsmitgliedern von Dada in Zürich auch gehören, die dort assoziiert waren. Und in gewisser Weise war ja schon im Dada, im Surrealismus ein großer, wichtiger Punkt, dass die Künstlerinnen und Künstler eigentlich glaubten, dass die Welt so wie sie ist nicht mehr abbildbar ist und dass die Abbildbarkeit der Welt an ein Ende gekommen ist. Und daraus entwickelte sich vielleicht noch in einer ganz anderen Radikalität eben an verschiedenen Stellen in Europa eine noch klarere, noch reduziertere Formsprache. Und es gipfelt ja dann in Duisburgs Manifest der konkreten Kunst, wo es ja eben um Kunst geht, die auf nichts mehr verweist als auf sich selbst, die also allein aus den Gesetzen der Kunst existiert. Und das ist eben das, was ich vorhin mit dem utopischen Möglichkeitsraum auch angesprochen habe. Das ist wirklich nochmal eine ganz klare Reduktion der Mittel. Das wendet sich im Übrigen auch gegen den Surrealismus. Also die Idee ist wirklich ganz wegzukommen von der Figur und die Figur wirklich hinter sich zu lassen, die Abbildbarkeit der Welt auch hinter sich zu lassen, weil es schien eben alles korrumpierbar und auch verwendbar. Das war natürlich die große Sorge, die Kunst verwendbar zu haben, funktionalisierbar zu haben und letztlich auch propagandistisch aufladen zu können.
Das ist jetzt gewissermaßen der Überbau, die Meta-Ebene, über die Sie gesprochen haben, Frau Wallner. Lassen Sie uns mal ganz konkret vielleicht auch werden. Beschreiben Sie doch an 2, 3 Bildern, auch Werken, die da zu sehen sind in Ihrer Ausstellung im Artmuseum, wie das dann ganz konkret umgesetzt wurde.
Ja, wir beginnen tatsächlich mit einer heutzutage gewissermaßen klassischen Gegenüberstellung Calder Mondrian und also haben sehr viele Arbeiten auch aus der Distyle-Gruppe, denn viele der Künstler organisierten sich in unterschiedlichen Formationen und Gruppierungen auch. Und was man da sehr schön sehen kann, ist eben diese Purifizierung der Leinwandarbeiten. Und das ist doch etwas, was aus heutiger Sicht wirklich spannend ist, wo wir gewohnt sind, dass Bilder technisch erzeugt werden und wo ein ganz anderer Bildwertungsprozess auch da ist, dass wir wirklich sehen, diese händische Gegenstandslosigkeit, diese klaren Linien, Rasterfarben. Da kommt etwas in die Welt, was sich da in den 30er Jahren wirklich nochmal ganz stark verdichtet. Und so beginnt die Ausstellung und es geht dann im Kurs weiter und geht dann bis zu ganz organischen und weichen Formen, denn das ist eben auch was Besonderes bei der Gruppe. Abstraktion und Kreation sind ja die beiden Pole gewissermaßen. Die Abstraktion ist eben die Entwicklung der abstrakten Bildsprache aus der Natur heraus und die Kreation ist eben die wirklich ganz reine Kunst, die eben auf nichts mehr verweist.
Also eine ganz große Spannweite, also das ja die Purifizierung bis hin zu dem Organischen, das dann richtig üppig ist gewissermaßen.
Ja, da haben wir ganz tolle Arbeiten auch zum Beispiel von Auguste Herbin mit dabei, der eben wirklich aus der Volute fast in seinen abstrakten Kompositionen entwickelt. Und wir haben natürlich diese weichen organischen Formen bei Hans Arp, der ja immer ein Grenzgänger war, auch zwischen den Welten, der sich ganz mühelos bewegen konnte, auch in verschiedenen Gruppierungen, weil er eben so ein friedliebender, antimilitaristischer Mensch war, der auch gegen den Hass angetreten ist. Und das ist etwas, was die Gruppe eben auch so auszeichnet, dass der so einerseits an ganz feinen Linien diskutiert, diskutiert wird. Also Mondrian und Duisburg haben sich über die Verwendung der Diagonale zerstritten. Und zum anderen wird eben eine Gemeinschaftlichkeit gesucht. Und was für mich das Überraschende ist an dieser Ausstellung, und ich habe mich ja im Studium und schon lange mit konkreter und abstrakter Kunst beschäftigt, die Moderne hält so viel mehr Namen bereit als die, die wir kennen. Da ist ganz viel, was wir kennen, was wir vielleicht aber auch neu entdecken in einem größeren, breiteren Kosmos. Also Malo Moss, eine non-binäre Person, die die doppelte Linie eingeführt hat in ihre konkreten Abstraktionen und davon auch Mondrian überzeugen konnte. Für mich eine Riesenentdeckung. Manny Chalet, eine Pionierin der irischen Moderne, auch wirklich absolut entdeckungswert. Also es sind viele Frauen mit dabei, aber auch generell viele Positionen, die wir noch gar nicht so gesehen haben.
Und dann führen Sie die Impulse von damals, also aus den 30er Jahren, dann bis in die Gegenwart. Sie zeigen auch aktuelle Kunst. Können Sie da vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen?
Genau, also es war uns ganz wichtig, einerseits natürlich die politische Bedrängnis der Künstler in den 30er Jahren, die ja an vielen Stellen sich auch fast übertragen lässt auf unsere Zeit, die sichtbar zu machen und da auch nochmal Korrespondenzen in der heutigen Zeit zu finden, denn die Idee der Abstraktion und der konkreten Kunst hat sich natürlich weit fortgesetzt. Wir haben wunderbare Arbeiten von Rana Begum, die in Bangladesch geboren ist und die mit einfachen Fischernetzen arbeitet und die eine Idee von Abstraktion Création nochmal in den Raum trägt, die also unser wunderbares Richard Meyer-Gebäude, das ist ja ein mit vielen Ausblicken in die Natur, und da verspannt sie eben so ein Fischernetz, das sie mit grellen, fast neon anmutenden Farben besprüht, sodass da so ein irisierender Farbraum entsteht und dieser utopische Möglichkeitsraum aus den 30ern, der findet also seine Entsprechung in dem tatsächlichen verspannten Raum. Das finde ich ein sehr schönes Bild auch für diese Arbeit.
Bis Mitte Januar ist diese Ausstellung zu sehen im Artmuseum Bahnhof Rolandseck in Remagen. Netzwerk Paris Abstraction Création. Julia Wallner war das, die Direktorin des Museums. Frau Wallner, danke für das Gespräch. Guten Abend.
Herzlichen Dank.
Die großen internationalen Sommerfestivals haben begonnen. Vorhin haben wir hier über das Filmfestival in Karlovy Vary gesprochen. Gestern hat uns Eberhard Spreng vom Auftakt des Theaterfestivals in Avignon berichtet. Und jetzt kehren wir nach Frankreich zurück zum nicht minder traditionellen Festival in Aix-en-Provence. Da gab es heute Abend eine ganz wichtige Premiere, eine Uraufführung, die der Altmeister des Regietheaters Peter Sellers inszeniert hat, und zwar in Arles. The Nine Jeweled Deer. Wir wollen zur Einstimmung einen Ausschnitt aus der Musik der israelischen Komponistin Sivan Eldar hören. Bei diesen Klängen kommt man nicht auf die Idee, dass dies zeitgenössische Musik ist. Ein Ausschnitt aus der Musik von Sivan Eldar. Was es mit diesen neuen Juwelen auf sich hat, wie sie glitzern und warum sie so klingen, das wird uns nun Jörn-Florian Fuchs berichten. Er hat für Fazit die Premiere in Arles gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der ganze Abend so chinesisch, so pentatonisch geklungen hat. Was kommt denn da musikalisch zusammen in diesem Stück?
Der hat ziemlich so geklungen. Das ist allerdings indisch, genauer gesagt südindisch, vermischt teilweise mit Jazz. Das klingt dann durchaus nach Free Jazz Improvisation und auch noch mit elektronischer Musik. Also das ist eine Multikulti-Veranstaltung, kann man so sagen, ganz wertfrei mal gesagt. Und das ist es auch musikalisch geworden. Und der ganze Abend ist zwar ein Musiktheater, ist aber jetzt im klassischen Sinn überhaupt keine Oper, sondern es ist ein Musiktheater-Ritual, und zwar ein extrem religiöses, bei dem das Publikum auch Teil des Ganzen ist. Sowohl am Anfang wie am Schluss sind wir angehalten, erstmal ein Mantra mitzurezitieren, mitzusingen zu Beginn und am Schluss uns auf einen Ton zu einigen, den wir dann summen, zu dem dann die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne gleichsam weitermachen.
Dieses Ritual inszeniert hat Peter Sellers, und er hat sich kurz dazu geäußert, wie wunderbar, wie prononciert und wie differenziert er die Musik von Sivan Eldar findet.
And Sivan's incredibly nuanced, deeply considered, moment by moment, richness of detail and subtle reference. And so this piece has this shimmer, this aura of something spontaneous, free, strange and channeled from the spirits.
Da kommt er also richtig ins Schwärmen, Peter Sellers. Beschreiben Sie doch ein bisschen, Herr Fuchs, das Setting. Also was haben Sie da erlebt bei diesen Klängen zu dieser Musik?
Wir sind in einer großen Halle und schauen auf dieses Ensemble, das dort sitzt. Das sind 5 Musikerinnen und Musiker und der die Elektronik noch bedient, sowie 2 Sängerinnen. Und die sind zunächst einfach wir alle sind eigentlich in einer reinen Konzertsituation. Die ganze Zeit lang vorne sieht man so ein paar Schalen und im Hintergrund taucht dann langsam eines dieser Bilder von Julie Meritor auf. Das ist ja eine ganz wichtige, weltweit erfolgreiche Künstlerin, war zuletzt auch in Venedig etwa groß vertreten und sie hat diese Ausstattung gemacht. Das heißt, es sind eigentlich ihre Bilder. Für Kenner ist das so ein bisschen erinnernd an Leute wie Cy Twombly. Also das sind abstrakte Formen, Schraffuren, sehr schön farbig, aber nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Weise dekorativ, sondern wirklich klare, abstrakte Kunst mit einer ganz eigenen Handschrift. Und diese Bilder, die tauchen immer wieder in unterschiedlichen Formationen, unterschiedlichen Farben an diesem Abend auf und davor und dahinter wird gespielt, manchmal auch als eine Art Schattentheater und erzählt wird in diesem Stück eigentlich von diesem Reh, diesem Deer, das eben diese 9 Juwelen erstmal hat. Die Juwelen werden auch alle ausführlich besungen und das ist eine buddhistische Geschichte letztendlich. Es geht um Reinigung, es geht darum, dass dann ein Jäger auftaucht und dieser Jäger dieses Reh allerdings nicht tötet. Es geht um einen Mann, der am Ertrinken ist. Man hört diesen Schrei. Übrigens, das ist dann wirklich musikalisch, orchestral, wie auch von der Gesangstechnik virtuos. Das geht dann schon ab und zu wirklich in neue Musik, auch was die Spieltechniken vom Cello hier zum Beispiel angeht. Das ist auch in Verbindung mit der oft dann elektronisch weitergeführten Klangwelt schon etwas sehr Eigenständiges. Aber man muss sich unglaublich darauf einlassen, über diese pausenlosen 2 Stunden. Das Publikum ist sehr mitgegangen, aber es ist wirklich, wirklich, sozusagen geht es ans religiös oder spirituell, sagen wir mal, Eingemachte, da wofür ja Sellers steht, aber hier ist das ganz besonders. Also jemand, der Opernhandlung haben möchte oder irgendeine Art von Gegenwart, von gar Provokation, der ist hier völlig fehl am Platz. Hier heißt es einfach Meditation pur.
The 9 Jewel Deer von Sivan Elder. Wir wollen über eine weitere Produktion sprechen, die Sie, Herr Fuchs, gestern in Aix-en-Provence gesehen haben. The Story of Billy Budd Sailor, ein Werk nach Benjamin Britten heißt es. Ist das, was Sie da gesehen haben, eine Bearbeitung, eine Fortschreibung oder ein Kommentar?
Oliver Leith hat das Ganze komprimiert bearbeitet für ein kleines Ensemble. Es ist sehr klavierlastig. Das Klavier führt diesen Abend musikalisch immer wieder an. Das sind knapp 2 Stunden. Die Oper ist ja sonst doch über 3 Stunden. Und ich muss sagen, dass es selten so gelungen ist, eine Adaption zu haben. Und man kann sich mal fragen, warum spielt man nicht die ganze Oper? Naja, die ist sehr aufwendig, die ist teuer, aufgrund der Chöre auch. Es geht ja um diesen Matrosen Billy Budd, der eigentlich in einen ethischen Konflikt gerät und falsch beschuldigt wird und am Ende sterben muss. Und um den Captain des Schiffs, der das durchführt, aber dann sehr, sehr, sehr bereut, um die Unschuld dieses jungen Mannes. Und das, was jetzt bei Britten in der Vorlage so ein bisschen homoerotisch angedeutet ist, das hat Ted Huffman hier inszeniert, ist hier sehr konkret gemacht. Also die Beziehung von Billy Budd mit einem Matrosenkollegen, könnte man sagen, der ihn dann aber am Ende verraten muss. Das ist im Jeu de Paume, einem kleinen Theater in Aix, sehr, sehr präzise, sehr genau, fast brechtisch ein bisschen inszeniert mit den Matrosen, die auf eigentlich sowas wie Holzbänken ganz nah am Publikum spielen. Das ist sehr berührend, das ist auch ohne Schnickschnack, ohne Peinlichkeit, ohne Pathos und finde ich, ist in dieser musikalischen Fassung sehr, sehr gelungen und dann auch szenisch eben. Das Ganze hat Finnegan Downey Deer dirigiert, übrigens dazu nicht ganz unpassend. Wir haben ja hier wirklich unglaubliche Temperaturen von über 40 Grad am Tag und entsprechend das Ensemble inklusive der Dirigent, die sind fast alle entweder oben ohne oder aber zumindest wie der Dirigent im Unterhemd dort und das ist so ein kleiner Gag vielleicht nur. Aber ansonsten hochkonzentrierter Theaterabend und ein komplettes Gegenteil zu dem heutigen. Man könnte also sagen, 2 ganz, ganz unterschiedliche Musiktheaterformate hier in Aix beim Festival.
Und wir wollen nochmal ganz kurz einen kleinen Klangeindruck bekommen von dieser Arbeit, die Sie ja so gelobt haben jetzt auch. Also dieses reduzierte Klangbild nach Benjamin Britten.
Ein in a thousand, your honor, a beauty, a jewel, a pearl of great price. With many more items, your honor, there are no more like it.
Soweit also dieser Ausschnitt, Billy Budd. Insgesamt also eine ganz hervorragende Produktion, musikalisch, aber auch szenisch, so wie Sie es beschrieben haben, Herr Fuchs.
Ja, auch sängerisch vor allen Dingen. Ich nenne nur mal den Ian Rucker hier als Billy Budd, der das wunderbar gemacht hat. Es sind viele, viele junge Kräfte da, Kräfte von der Opernakademie hier aus Aix, Nachwuchstalente, die wirklich alle ihre Sachen sehr, sehr gut machen. Also das ist schon toll an diesem Festival, dass es diese unglaubliche Vielfalt gibt. Wir haben ja von dem Beginn mit einem Don Giovanni bis hin zu noch einer Barockoper, die morgen ansteht, über die wir dann bei Fazit auch berichten, wirklich ein extrem breites Spektrum und weisen an der Stelle ja nochmal darauf hin, das ist ja nach wie vor alles programmiert von Pierre Audi, der Anfang Mai überraschend gestorben ist an einem Herzinfarkt, und dieses Festival ist ihm gewidmet und das ist auch, spürt man auch in den Gesprächen, in Reaktionen, alles hier nach wie vor natürlich in seinem Geist.
Das Festival in Aix-en-Provence mit zwei wichtigen Musiktheateraufführungen. Jörn Florian Fuchs hat uns davon berichtet. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der musikalische Puls muss stimmen. Im großen Sinfonieorchester kommt er oft von der Pauke, in der Rockband vom Schlagzeuger. Der Beatle Ringo Starr war ein ziemlich genialer Impulsgeber, präzise federnd, immer auf den Punkt. Und dann hat er auch noch komödiantisches Talent, verbreitet gute Laune und konnte in seinem langen Leben so manchen Streit schlichten. Ein toller Typ. Morgen feiert Ringo Starr seinen 85. Geburtstag. Franziska Hoppen gratuliert.
In the town where I was born,
1962 machten die Beatles einem jungen Drummer namens Richard Starkey ein Jobangebot. Denn wie bei keinem anderen saß sein Timing am Schlagzeug einfach perfekt. Der 22-Jährige schaffte es, die Songs mit eigenem Stil zu untermalen, ohne sich aufzudrängen. Ab und zu trat er auch ans Mikro, zwar mit weniger Stimmumfang, doch mit umso mehr Charakter.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?
Dass er als Ringo Starr weltberühmt werden und ganze Hallen füllen würde, das hätte sich der junge Starkey aus seinem Liverpooler Arbeiterviertel wohl nicht träumen lassen. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, verlassen vom Vater und oft krank, musste er sich das erste Geld für ein modernes Schlagzeug noch vom Großvater leihen.
I asked my grandfather to lend me 36 Pfund.
Ich bat meinen Opa, mir 36 Pfund zu leihen. Doch er sagte, nein, das Geld kriegst du nicht. Am nächsten Tag lieh er es mir aber doch. Ich kaufte also das Schlagzeug und da ich damals in einer Fabrik arbeitete, gab ich ihm jede Woche einen Pfund von meinem Lohn ab, 37 Wochen lang.
Out of my wages, so 37 weeks he got his money back.
Eine Investition, die sich gelohnt hat. Die Beatles revolutionierten die Popmusik, wurden zur wahrscheinlich erfolgreichsten Band aller Zeiten und Beatlemania, globales Phänomen. Mehr als 600 Millionen Tonträger verkauften die Briten. Nachdem sich die Band 1970 aufgelöst hatte, startete Ringo Starr als Solokünstler durch und gründete 1989 die All-Star-Band, mit der er bis heute auf der Bühne steht. Auf 6 Jahrzehnte Karriere blickt der Musiker also zurück. Er hat 9 Grammy Awards gewonnen, ist zum Sir geschlagen worden und lebt mittlerweile in einer Millionenvilla in Beverly Hills. Doch Liverpool, sagte er zuletzt im Interview mit AP, werde er nie vergessen.
Oh yeah, you grew up there and
dort bin ich aufgewachsen, habe viel erlebt, das bleibt.
I mean, you never forget that.
Musikalisch zog es den Briten jedoch immer weiter in den Westen. Ringo Starr ist leidenschaftlicher Country-Fan, brachte Anfang des Jahres sogar ein neues Country-Album raus. Es sei ehrliche Musik, sagte er damals im ARD-Interview. Es gehe um echte Emotionen, das wahre Leben.
I think it's honest music. You know, it's about emotion as well as life.
You want some?
Dass Ringo Starr nun 85 Jahre alt geworden ist, das mag man gar nicht glauben, wenn er wie gewohnt lässig in sportlich schwarzen Klamotten und mit der obligatorischen Sonnenbrille auf der Nase zum Interview erscheint. Sein Geheimnis sei tägliches Meditieren, sagt er, und
I have broccoli with nearly every meal.
Ich esse Brokkoli mit jeder Mahlzeit und mache natürlich Sport. Ich habe auch einen Trainer dafür. Und es ist toll, dass mein Haar so viel Farbe hat.
And it's great that my hair stayed colored.
Schmunzelt da und spielt auf sein verdächtig schwarzes Haar und den vollen schwarzen Bart an. Seinen Geburtstag wird der bekennende Optimist wie jedes Jahr seit 2008 feiern, mit einer zeitlosen Botschaft. Um 12 Uhr Ortszeit sind alle Menschen eingeladen, innezuhalten und an Love and Peace zu denken, an Liebe und Frieden. Die Welt spiele gerade verrückt, sagt Ringo Starr. Vielleicht helfe dieses Mantra ja.
You know, right now the world is going through a madness and, you know, maybe it'll help.
Morgen feiert er seinen 85. Geburtstag, Ringo Starr. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Bitte lächeln, titelt Anna May Lohfeld im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Es geht um die Verwendung und Bedeutung von Emojis. Dasselbe Emoji könne je nach Generation Unterschiedliches meinen, erklärt Lohfeld. Das weinende Emoji bedeutet für die meisten über 30 Jahre einfach weinen. Für jüngere Nutzer dagegen, ich heule vor Lachen. Worüber man dann wieder lächeln oder gar lachen muss. Und das tut gut bei dieser Hitze in Deutschland und der düsteren Weltlage. Die Welslage, titelt die Taz. In einem See in Mittelfranken attackieren Welse Badegäste. Die Polizei erschoss daraufhin einen, also einen Wels, keinen Badegast. Sind diese kleinen Dramen nicht längst unser kollektiver Wels in der Brandung zu einer Zeit, in der es ein Sommerloch gar nicht mehr gibt? Fragt Heiko Werning in der Taz. Jeden Morgen öffnet man nervös die Nachrichtenseiten, um zu sehen, was der durchgeknallte US-Horrorclown wieder angestellt hat, und atmet erleichtert auf, wenn er nur ankündigt, im nächsten Jahr zum Nationalfeiertag am 4. Juli Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus zu veranstalten. Dagegen wirkt die Posse über den durch die Polizei erschossenen Fisch wie ein Wälzenes-Programm für die gestresste Seele. Welslage statt Weltlage. Wenn Sie mehr über die erwähnten Käfigkämpfe vom Weißen Haus wissen möchten, lesen Sie bitte den Artikel Kampfsport als Leitkultur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Hier geht es nun um etwas anderes, um Trumps Ding, wie es im Titel zum Feuilletonaufmacher der Frankfurter Rundschau heißt. Die Idee des US-Präsidenten, ein Lager für Menschen in einem Alligatorengebiet zu errichten, erinnert an düstere Zeiten der Menschheit, urteilt Michael Hesse. Solch ein Lager erinnere den Historiker Timothy Snyder nämlich an die Gulags der Sowjetunion, die KZs der Nazis und an die Sklaverei in der US-amerikanischen Geschichte. Hesse gibt nun das Horrorszenario wieder, das Snyder befürchtet. Lager in den USA für staatlich legitimierte Sklavenarbeit. Die Betroffenen kehren zurück in die Betriebe, aus denen sie zuvor heraus verhaftet wurden, nun jedoch nicht mehr als illegale Arbeiter, sondern als staatlich geregelte Arbeitskräfte. Trump nennt das Owner Responsibility. Die Nazis nannten es Arbeitseinsatz, erklärt Snyder, schreibt wiederum Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Und genau in dem Moment, als man denkt, so schlimm werde es wohl nicht kommen, das sei doch selbst in Trumps USA sicher nicht möglich, genau da fährt Hesse, den Historiker Timothy Snyder, paraphrasierend, fort: Der 13. Verfassungszusatz verbietet Sklaverei, außer als Strafe für ein Verbrechen. Wer also Menschen als kriminelle Illegale deklariere oder ihnen die Staatsbürgerschaft entzieht, schaffe genau jene rechtliche Grauzone, in der Sklaverei wieder möglich wird. Ob solch ein Szenario wohl der AfD gefiele, die den Begriff Remigration ins Parteiprogramm aufgenommen hat? Nun aber will die AfD sanfter klingen, als sie ist und denkt, mit einem neuen Verhaltenskodex. Kreide fressen, diese Assoziation hat Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Vor Bundestagssitzungen soll jeder AfD-Abgeordnete mindestens 100 Gramm Kreide zu sich nehmen. Für Notfälle sollen AfD-Parlamentarier immer eine Ration von 250 Gramm bei sich tragen. Damit will die Partei verhindern, dass es weiterhin zu größeren sprachlichen Entgleisungen und geschmacklosen Zwischenrufen kommt, schreibt Zippert. Und außerdem: Gleichzeitig mit der Kreide hat die Parteispitze auch 50 Kilo Süßholz geordert, das bei Koalitionsgesprächen mit der CDU und dem BSW verarbeitet werden soll. Passend zur Titelzeile in der FAZ: Bitte lächeln.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit am Mikrofon. Eckhard Röhlke, ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.